wünsche ich dir Gottes Segen und Beistand.
Ich brauche noch etwas Technik.
Ja, wunderbar, funktioniert.
Ja, meine heutige Predigt trägt also den Titel Berge versetzen. Und eigentlich würde ich jetzt euch am liebsten gerade fragen, was euch bei diesen Worten so durch den Kopf geht. Wahrscheinlich käme ganz schnell mal eine Antwort so in der Art, tja, eigentlich habe ich das noch nie erlebt, dass sowas wirklich passiert ist. Schön wäre es ja, wenn ich es könnte, dann wüsste ich doch wenigstens, dass ich genug Glauben hätte. Meist haben wir hier ganz schnell den Text im Kopf, wo Jesus sagt, wenn ihr doch nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr eben Berge versetzen. Genug Glauben? Ist Glauben messbar? Beginnen wir am Anfang. Das Leben um uns herum ist heute sehr, sehr komplex geworden. Sehr unruhig. Nichts ist ja mehr wirklich felsenfest. Und wir haben alle das Gefühl, dass wir irgendwie immer hinten dran sind, oder? Wir mögen diese Schnelligkeit, irgendwie fasst man das gar nicht mehr. Wir alle kennen natürlich Begriffe wie Stress und ausgebrannt sein. Die Anforderungen steigen, egal wohin man schaut. Und Zeit ist zu echter Mangelware geworden. Und wenn wir dann noch die Zeitungen aufschlagen, tja, dann kann es uns schon etwas anders ums Herz werden, da ja eigentlich nur noch eine Hiobsbotschaft die andere jagt. Die Welt scheint ziemlich aus allen Fugen geraten zu sein. Und wir fragen uns, gibt es denn noch irgendwo Halt? Irgendwas, was eben bleibt, stabil ist. Gibt es aber auch etwas, was uns hilft, diese Zeit besser verstehen zu können, einordnen zu können? Zum Glück. Zum Glück hat Gott auch hier Vorsorge getroffen. Zum Glück gibt es diese sogenannten prophetischen Bücher der Bibel. Es sind wunderbare Bücher und für unsere Zeit unendlich wichtig. Auch Ellen White wies immer wieder darauf hin, dass wir weiter forschen sollten. Es werden noch viele Wahrheiten ausgegraben werden, vor allem im Bereich der Stiftshütte und dem darin dargestellten Erlösungsplan und darum wieder verbunden der Offenbarung. Gott sei Dank, ja, sind wir heute doch einige Schritte weitergekommen. Das Forschen hat sich auf jeden Fall gelohnt und immer mehr erschließt sich uns eine Fülle von Informationen über unsere Zeit. Satan ist ja auch nicht ganz untätig geblieben. Die Täuschungen, die er vorbereitet, die sind echt raffiniert. Und wenn wir uns nicht wie die 10 Jungfrauen im Gleichnis mit Öl ausrüsten, ja, dann stehen wir vielleicht in großer Gefahr, am Schluss den Bräutigam doch zu verpassen. Wenn ihr das Gleichnis nachlesen möchtet, ihr findet das in Matthäus 25, Vers 1. Nun, dieses Gleichnis sagt uns, dass die klugen Bräute eben vorgesorgt und sich mit Öl, sprich mit dem Heiligen Geist, vor der Zeit hatten versorgen lassen. Die anderen wollten auch noch schnell einkaufen gehen, aber das ging nicht mehr. Es war zu spät. In Offenbarung 13, Vers 17, da stehen die berühmt, ich würde sagen berüchtigten Verse, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ich getraue mich zu fragen, geht es wohl bei dieser Art Kaufen und Verkaufen wirklich nur darum, ob ich noch Milch und Brot einkaufen kann? Ich lasse das mal so stehen. Zurück. Wir sind also zu spät, am Ziel vorbei. Stellen wir uns doch das mal vor. Jesus kommt und wir sind nicht dabei, Weil wir trotz aller Warnlampen, die ja eigentlich schon geleuchtet haben, die wir aber sehr gerne mal übersehen wollten oder vielleicht auch keine Zeit dafür hatten, uns auch noch mit der Bibel zu beschäftigen. Nun, ich ertappe mich auch selber sehr oft dabei, dass ich mir für alles Zeit genommen habe, aber nicht für meine Beziehung mit dem Himmel. Satan setzt aber auch wirklich alles daran, uns von diesem Buch der Bücher fernzuhalten. Er weiß logischerweise auch, warum. Er weiß, wenn wir das gründlich studieren, dann hat er einiges mehr zu tun. Das heißt, es wird für ihn praktisch unmöglich, uns von Christus wegzubringen. Für ihn daher ein absolut gefährliches Buch, da darin ja alle seine Schandtaten aufgelistet und vor allem aufgedeckt werden. Ich darf sagen, ich beschäftige mich nun seit über 30 Jahren, 30 Jahren, mit Daniel und Offenbarung und seit ungefähr 10 Jahren wirklich intensiv. Diese Bücher haben meinen Mann und mich damals in die Gemeinde gebracht. Und ich habe in diesen ganzen Jahren gemerkt, dass keine einzige Stunde, die ich damit verbracht habe, langweilig war oder mir nichts gebracht hätte. Keine Ahnung, wie viele Male ich die Offenbarung und eben auch Daniel gelesen habe. Ich weiß eigentlich nur, dass ich für jede Bibelstunde, die ich heute machen darf, selber am meisten davon profitiert habe. Immer wieder neue Zusammenhänge sind mir dabei klar geworden. Immer wieder neue Lichtblicke sind entstanden. Und immer mehr habe ich von der unglaublichen, unvorstellbar großen Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen erkennen können. Dieser allmächtige und gewaltige Gott, der liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er vor dem Beginn der Menschheit überhaupt einen Rettungsplan entworfen hat und er tatsächlich keinen Weg auslässt, uns an sich zu ziehen und uns endlich nach Hause zu holen. Ich denke mir oft, wieso tut er sich das bloß an? Wir Menschen sind doch eigentlich unglaublich stur und eingebildet, dass wir meinen, es gehe auch ohne ihn. Es ist wirklich nur mit seiner übergroßen Liebe zu erklären, wie er eben von sich selber sagt, er sei die Liebe. In Person. Jeder andere hätte längst die Flinte ins Korn geworfen und sich gesagt, naja, sollen Sie doch selber schauen, wo Sie bleiben. Er macht das nicht. Und das Beste? Er hat alles vorausgesehen und ließ es auch noch aufschreiben. Und zwar in sein Testament. Dafür schlussendlich ist er gestorben. Und wir sind, wenn wir das möchten, seine Erben. Eigentlich ist es ja komisch, oder? Wenn jemand gestorben ist, so warten die Erben meistens ganz ungeduldig auf die Testamentseröffnung, um herauszufinden, was denn da drin genau steht und was er denn hinterlassen hat. Nun sind wir als Jesu-Erben auch noch so ungeduldig? Dies nur als kleiner Einschub. Wieso aber hat Jesus alles aufschreiben lassen? Eben. Damit wir wissen und erkennen können, in welchem Zustand die Welt und die Gemeinde, sprich seine Braut, kurz vor seiner Wiederkunft sich befinden. Aber auch, dass er sie nicht im Stich lässt, sondern dass er alles vorbereitet hat für die sichere Rettung aus diesem ganzen Chaos. Und was sagt er der letzten Gemeinde? Offenbarung 3,16 sagt es uns. Er liest uns zuerst gehörig die Leviten, stimmt's? Arm seid ihr, blind, bloß. Aber er zeigt auch gerade das Gegenmittel auf. Gegen die Armut bietet er in Feuer geläutertes Gold zum Kauf an. Gegen die Blindheit Augensalbe und gegen die Blöße das weiße Kleid. Und wo sollen wir das jetzt einkaufen? Beim himmlischen Kaufmann. Aufgepasst, es gibt eben auch noch einen anderen Kaufmann, der seine Ware auch anbietet. täuschend ähnlich, aber falsch. Damit wir eben auf diesen Typen nicht reinfallen, schenkt, verkauft er uns Erkenntnis, sprich eben diese Augensalbe, die wir eben in diesem letzten Buch der Bibel ganz explizit finden können und auch werden. Und dieses Buch, ich sage es nochmal, ist alles andere als langweilig. Jesus ist genial. Er weiß, wie seine Kinder ticken. Er weiß, wie er uns neugierig halten kann, wie er uns eben an der Sache behält. Die prophetischen Bücher, das stimmt ihr mir wahrscheinlich zu, die sind voller Rätsel. Aber wenn man mal den Schlüssel dazu gefunden hat, kann man fast nicht mehr aufhören, diese Rätsel zu entziffern. Und jetzt möchte ich gerne mit euch eines dieser Rätsel mit euch zusammen auflösen, damit ihr einfach eine Idee davon kriegt, um was es mir jetzt gerade geht. Und dazu brauche ich eben diese gewissen Berge, diese Berge der Bibel. Bestimmt habt ihr auch schon darüber gelesen. Es gibt ja ganz verschiedene Hügel und Berge in der Bibel. Ich wünschte mir manchmal, die könnten sprechen. Sie hätten uns bestimmt viel zu erzählen, was sich denn auf ihnen alles so abgespielt hat. Darf ich euch jetzt kurz fragen, welche Berge euch ganz spontan in den Sinn kommen? Bitte sagt's einfach. Der Rigi. Berge in der Bibel. Die Rigi kommt, glaube ich, nicht vor. Horeb? Sinai? Karmel? Ararat, wichtiger Berg. Was? Moria, natürlich. Jawohl. Also ganz verschiedene Berge. Es sind dies ganz reale Berge in der Bibel, wo sich wirklich wichtige Ereignisse ganz real abgespielt haben. Heute Morgen möchte ich aber den größten oder höchsten Berg der Bibel euch etwas näher bringen, nämlich den Berg Zion. Richtig, an Metern ist er bestimmt nicht der größte. Er ist nämlich gerade mal 765 Meter hoch. Ich war vor einigen Jahren in Israel und natürlich auch in Jerusalem auf dem Berg Zion und war fast enttäuscht. Der reale Berg Zion ist alles andere, entschuldigt bitte, als speziell schön oder hoch. Es gibt einige darum herum, die ihn klar überragen. Die Höhe zeichnet ihn also nicht als etwas Besonderes aus, eben und schön. Naja, ihr lebt in den Bergen, für mich ist bereits der Uetliberg in Zürich etwas schöner, aber egal. Wie kommt aber bloß David dazu, im Psalm 48 zu jubeln, schön erhebt sich der Berg Zion. Die ganze Erde freut sich an seinem Anblick. Der Berg Zion ist der heilige Berg. Dort steht die Stadt des großen Königs. Wer die Stadt darauf ist, wisst ihr sicher auch alle, kann sich nur um Jerusalem handeln. Suchen wir aber weiter. Warum sagt also David, es ist der heilige Berg? Wir nehmen verschiedene Bibeltexte, Joel 3, Vers 5 zum Beispiel. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Micha 4, Vers 7. Ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Wir gehen weiter. Offenbarung 14. Ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Offenbarung 21, Vers 10. Er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Nun, aus diesen Texten lässt sich unschwer herauslesen, was denn Gott mit diesem Berg Zion eigentlich zeigen will. Hier ist seine Wohnung. Hierher möchte er uns alle ziehen, uns alle holen, endlich nach Hause zu ihm, sagt er in Offenbarung. Hier habe ich euch Wohnungen bereitet und genau darum sieht eben Johannes in der Offenbarung die 144.000 auf dem Berg Zion stehen. Direkt bei Gott, angekommen auf seinem heiligen Berg. Schauen wir noch weiter. Ganz interessante Texte über diesen Zion. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Jesaja 33. Der Herr ist erhaben, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Jesaja 46. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Und im Psalm 36, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Hier wird doch etwas ganz Entscheidendes ausgesagt. Die Gerechtigkeit Gottes steht da wie ein Berg. Da, wo Gott wohnt, also in Zion, ist die Gerechtigkeit oder anders gesagt Wahrheit, die absolute Wahrheit zu Hause. Hier wohnt das Heil, unser Licht. Lüge und Finsternis haben hier absolut keinen Zugang mehr. Der Berg Gottes steht also auch für die wahre Lehre, für die Gerechtigkeit, die eben nur Gott geben kann. Wenn wir jetzt weitere Texte lesen, versucht mal statt Berg eben Wahrheit oder die Lehre der Wahrheit einzusetzen. Wir nehmen weitere Texte. Jesaja 2, Vers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg oder eben die Wahrheit, da des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle anderen Berge ringsherum. Eigentlich wissen wir es ja, oder? Am Ende der Zeit wird Gott und seine Gerechtigkeit siegen. Seine Wahrheit, sein Berg, wird jede menschliche Wahrheit oder anders gesagt, alle von Menschen ausgedachten Hügel und Berge oder eben menschliche Lehrgebäude überragen. Ein weiterer interessanter Text finden wir im Psalm 125. Die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Zusage, gerade für die letzte Zeit? Jetzt gehen wir aber weiter zum Buch Daniel. Da kommt nämlich auch ein Berg vor. Und zwar in Daniel 2, 44 und 45. Da steht, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, und jetzt kommt's, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Habt ihr euch schon gefragt, was denn das für ein Berg sein soll? Da löst sich ein Stein nicht von Menschenhand. Könnte es sein, dass es sich eben genau um diesen Berg Zion handelt? Und der Stein, der zu einem ganzen Reich wird, dass er die ganze Erde ausfüllt, dementsprechend Jesus, Jesu Gerechtigkeit und Wahrheit, vor der die ganze Erde mit ihren Falschbergen verschwinden muss. In diesem Zusammenhang ist es doch recht spannend, wenn man die uns wohlbekannte Statue der Weltreiche mal noch etwas genauer anschaut. Stellen wir uns doch diese Szene mal ganz real vor. Da kommt ein Stein zu den Füßen der Statue. Diese kippt nun nicht einfach um auf ihr Gesicht oder von mir aus auch auf ihren Hinterteil, was ja eigentlich anzunehmen wäre, sondern was steht jetzt in Vers 35? Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Komisch, oder? Dieser eine Stein zermalmt alle Materialien und der Wind kommt und zerstreut sie, dass man sie nirgends mehr finden kann. Macht das Sinn? Nicht wirklich, oder? Ihr seid bestimmt einverstanden, wenn ich sage, dass die Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, auch das römische Weltreich, heute ja nicht mehr existieren. So muss ich mich doch jetzt fragen, wie ist es denn möglich, dass alle diese Weltreiche durch den besagten Stein am Ende der Zeit doch noch zerstört werden können und verweht? Was ist hier des Rätsels Lösung? Vielleicht stehen auch die Winde als Symbol für etwas. Es ist der Wind, der diese Reiche buchstäblich verweht. Nun, in jedem dieser Weltreiche sind logischerweise Ideen geboren worden. Geistesströmungen, Ideologien, menschliche oder auch heidnisch geprägte Lehren. Schauen wir uns das genauer an. Was könnten wir aus diesen besagten Weltreichen bis heute bei uns noch finden? Wir leben ja in dieser letzten Zeit. Was zum Beispiel, wisst ihr noch aus dem Geschichtsunterricht vielleicht, was Babylon denn so erfunden hat und was wir heute vielleicht noch finden in unserer Zeit davon? Ihr dürft es ruhig sagen. Mathematik? Ah, die kommt ja später. Babylon ist da noch nicht so explizit, sagen wir es so. Der ganze Imperialismus, das Gott-Kaisertum, Nebukadnezar, der große Weltherrscher, das ist da geboren worden. Die ganze Astronomie, das Rad ist anscheinend erfunden worden in Babylon. Und, es gäbe ganz viel. Was haben wir also aus Medo-Persien bis heute erhalten? Jetzt Geschichtsunterricht, schon lange vorbei, gell? Mystizismus, Wunderglaube, Esoterik. Aber auch, und jetzt kommt's, die Unfehlbarkeit. Klingt da was an? Wir lassen das stehen. Was haben wir aus Griechenland bis heute? Und jetzt kommt es natürlich mit unseren Philosophen, die unsterbliche Seele, was uns bis heute ja das Leben sehr erschwert, wenn wir mit anderen Christen in Kontakt sind, oder auch Nicht-Christen natürlich. Der ganze Götterglaube, der Hellenismus, der hat sich übertragen, das wisst ihr wahrscheinlich. Und aus Rom, was haben wir aus Rom bis heute? Welche Ideen? Rechtsprechung, genau. Unsere Anwälte lernen das immer noch, römisches Recht, bis heute. Aber auch der ganze Pantheismus oder die militärischen Ordnungen. Ich kenne eine ganz große Kirche, ich bin selbst darin geboren worden, die ganzen militärischen Ordnungen auf das Kirchensystem angewendet hat und immer noch tut natürlich. Also wir sehen, aus längst vergangenen Weltreichen haben wir bis heute ganz verschiedene Ideologien, die tatsächlich überdauert haben. Bis auf heute. Der Wind, nun, der steht in der hebräischen Sprache für Geist. Kennen wir. Geistesströmung, Ideen. Wir haben da verschiedene Texte. Johannes 3,18 sagt zum Beispiel: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Jeremia 51, so spricht der Herr: Siehe, ich erwecke einen verderbenbringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Oder ganz deutlich Epheser 4, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Am Ende dieser Welt also wird der Stein, den die Bauleute ja bekanntlich verworfen haben, 1. Petrus 2, Vers 6, diese falschen Winde oder Ideen, alle falschen Lügenlehren mit dem Erscheinen Christi zur Seite wischen. Römer 9, 33 sagt übrigens auch sehr klar, ja, ist da, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Oder auch Jesaja 28, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Nun, auch die folgenden Texte möchte ich nicht ganz vorenthalten. Wenn ich die mir nämlich real vorstelle, wie eben Berge sein können, dann kann ich mir ein gewisses Lächeln nicht ganz verkneifen. Psalm 98, Vers 8, da steht, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich. Psalm 114, die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe. Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch nie fröhliche Berge gesehen und auch keine hüpfenden. Wir haben also festgestellt, dass Berge, aber auch Wind und Stein symbolhafte Bedeutung haben können. Nicht müssen, sie können. Aus diesem Blickwinkel kann ich von mir jetzt doch tatsächlich, und ich traue mich fast nicht, das zu sagen, ich kann von mir behaupten, dass ich schon mal Berge versetzt habe. Dazu eine ganz kleine Geschichte. Wir wohnen im Meerenschwand, im schönen Aargau. Und jetzt kommt der Rigi dazu. Den sehe ich nämlich, ab, nicht funktioniert. Ja, das ist meine Aussicht, jeden Morgen. Ich sehe genau auf die Rigi. Mittendrin, nebendran die Mieten, an schönen Tagen sehe ich sogar bis zum Sentis. Nun, meine Nichte, die wohnte oder wohnt jetzt wieder in Goldau, direkt unterhalb der Rigi. Und sie jammert dann immer mal wieder, dass sie dieser für mich so wunderschöne und erhabene Berg ihr ständig nur vor der Sonne stehe. Sie ist auch Adventistin und sie zitiert dann immer gern eben den folgenden Text: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Blöde Frage, aber hat sie jetzt zu wenig Glauben? Sonst hätte sie doch diese Rigi schon mit Leichtigkeit versetzt, oder etwa nicht? Und ich wäre gegangen und hätte ihn wahrscheinlich sehr gerne wieder umplatziert, weil ich nach dem Sentis ab und zu etwas Heimweh habe, ich bin da aufgewachsen. Also hätte ich doch diese Rigi ganz bestimmt mit dem Sentis ausgetauscht. Aber nichts von alledem ist je passiert. Und ich weiß auch von keiner einzigen Landkarte, die man je hätte umzeichnen müssen, weil jemand je durch Glauben einen Berg versetzt hätte. Und so behaupte ich trotzdem noch, ich hätte schon Berge versetzt. Also wie? Nun, wenn ich an meine ursprüngliche Religion denke und sie als Lehre, besser gesagt eben als Berg symbolisiere, dann habe ich doch tatsächlich größere und kleinere Berge durch meinen neuen Glauben an die wahre Lehre vom Berg Zion versetzen können. Ist das nicht viel logischer? Dort, wo Licht ist, ist logischerweise auch Schatten. Und genauso müssen wir auch die Symbole deuten. Wenn es die eine echte biblische Wahrheit als Berg Zion symbolisiert gibt, dann wird es auch unweigerlich Gegenberge geben, falsche Berge oder eben auch falsche Lehren, Lügenberge. Macht das nicht viel mehr Sinn? Dann bekommen jetzt nämlich auch die Berge, die Lukas zum Beispiel im 23. Kapitel erwähnt, einen ganz neuen Inhalt. Lesen wir. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Auch im Alten Testament gibt es eine sehr verwandte Stelle, und zwar in Hosea 10, Vers 8. Die Höhen zu Aaron sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte. Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen, ihr Berge, bedeckt uns, und ihr Hügel fällt über uns. Dieser Text erinnert euch sicher sehr stark auch an das sechste Siegel der Offenbarung, wo es dann eben heißt, der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Keine Angst, ich werde mich hüten, diese Texte heute Morgen alle jetzt auch zu erklären. Die stecken voller Symbole. Aber überlegt euch vielleicht mal in einer ruhigen Minute, ob die Berge da in Offenbarung 17, ich traue mich das zu sagen, ne? Wo die Hure eben auch auf sieben Bergen sitzt, wirklich die sieben realen Hügel Roms sind? Interessanterweise ist für uns alle ganz klar, dass die Hure ein Symbol sein muss, wenn sie wirklich auf sieben realen Bergen sitzen muss. Ein Symbol auf einer Realität. Ist das schlüssig? Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Ihr dürft mich nachher löchern, wenn ihr wollt, aber jetzt nicht. Zum Abschluss aber möchte ich jetzt nochmals auf den einzig wahren Berg Zion hinweisen und mit Jesaja 2, Vers 3 diese Stunde auch schließen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Amen.